Ich freue mich, dass wir das Ganze auch aufzeichnen und ich habe Simon versprochen, er kriegt das Video vor, zu sehen, bevor wir es live stellen. Also wenn Sie das sehen, dann war er damit zufrieden, wenn nicht, dann hat er irgendwas auszusetzen gehabt, aber so ist er halt. Ich freue mich auch, dass er Tim Schäfer als Verstärkung mitgebracht hat und wir werden heute so ein Leitforum von unserem Trader-Stammtisch machen. Also Simon und ich haben im Zwei-Monats-Takt online als Webinar das Ganze im Anlegerclub der Börse Stuttgart. Wer das online mitmachen möchte, sich einfach anmelden und wir werden heute einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, wie seine Anlagen in den letzten Tagen, Wochen so gelaufen sind, ob er gerade irgendwelche Aktien auf dem Schirm hat. Wie immer, er wird es auch gleich erwähnen, ist ja auch klar, keine Beratung, keine Empfehlung. Wir sprechen halt über Einzelwerte, sonst wäre es halt irgendwie ziemlich langweilig. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt gleich sofort euer Handy zücken müsst und die gleichen Aktien kaufen, sondern einfach nur zuhören, sich informieren, eine Meinung bilden. Und ich glaube auch, mein Aktien kaufen und wieder verkaufen tust du eh nie. Also wird man von dir auch ein bisschen was zum Thema Anlagestrategien von dir auch hören. Langfristige Anlage, wie suchst du die Werte aus und warum bleiben die überhaupt drin und wann würdest du so einen Wert vielleicht verkaufen? Aber ich würde jetzt erstmal sagen, feuerfrei, Simon, stell du mal vor, mit welchen Werten du dich in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigst.
Richie, ich lege sehr gerne los und freut mich, dass wir unser Format, den digitalen Trader-Stammtisch, auch hier mal in der realen Welt durchführen können. Und ich habe, wir haben ja gesagt, du hast gesagt, ich muss mich nicht vorbereiten. Und darum ist die Frage, jetzt, was werden wir erzählen? Und ich werde einfach unsere aktuellen Top 10 Favoritenaktien vorstellen, wo wir glauben, dass ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis vorliegt. Aus unserer Sicht, wir glauben es. Und über diese 10 Aktien können wir heute sprechen. Generell von der Struktur würde ich sagen, fangen wir erst einmal an mit den eher etwas konservativeren Aktien, wo ja auch der Tim Schäfer dann gerne zu Wort kommen kann. Weil Tim, wie ich deine Anlagestrategie oder wie jeder eigentlich deine Anlagestrategie kennt, du kaufst Aktien und gibst sie nie wieder her. Die bleiben quasi für alle Ewigkeit in deinem Depot. Und damit hast du ja wirklich wunderbare Erfahrungen gemacht. Du hast einmal deinen Depotauszug gepostet und ich glaube, du hast bei CTS Event, dem hast du einen Verhundertfacher gehabt, gell? Bei Netflix hast du einen Verzwanzigfacher, Verdreißigfacher. Also du gibst Aktien nie wieder her. Was sind denn so deine Erfahrungen oder bei welcher Aktie hast du zugegriffen in den letzten Wochen?
Ja, ich kaufe auch zum Teil konservative Aktien und zum Beispiel so Lebensmittelhersteller und da weiß ich, dauert lange, bis das ein Ten-Bagger wird. Also ich habe so eine Mischung aus Wachstumsaktien und kleineren, jüngeren Firmen, aber auch so ganz große Kraft Heinz und Campbell Soup. Ich fahre beide Strategien, aber grundsätzlich immer buy and hold, weil ich sage mir, warum soll ich eine Aktie verkaufen, dann muss ich gleich Steuern bezahlen. Da ist mal ein Großteil weg von meinem Gewinn beim Finanzamt. Warum eigentlich? Wenn es eine gute Firma ist, lasse ich sie laufen wie Netflix, Apple, eine tolle Cheap-Aktie oder so. Und ich glaube, man sieht es ja auch an Warren Buffett, der hält sie ja auch sehr lange, viele Jahrzehnte und hat ganz gut damit abgeschnitten.
Dann eine Frage, die brennt mir immer auf der Seele, wenn ich sowas höre. Was muss mit so einer Aktie geschehen? Weil du sagst, du verkaufst sie nie wieder. Irgendwann wirst du ja doch mal sagen, jetzt läuft sie nicht mehr, jetzt mag keiner mehr die Suppendosen, jetzt... Irgendwas muss ja mal passieren, dass du vielleicht trotz einmal sagst, du würdest sie doch verkaufen, oder nicht?
Normalerweise nicht, ne? Ich behalte sie. Ne, du kriegst ja zum Beispiel direkt so eine Dividende. Ja? Und irgendwann wird sie wieder entdeckt. Und dann machen sie ein neues Design und neue Suppen und.
Also, du bist wirklich die Perle suchen und wenn sie hast, nicht mehr loslassen.
Ja, genau.
Ich bin mal gespannt, ob von den 10 Werten, die du dir vorstellst, eine für so einen Langzeit-Buy-and-Holder interessant sein könnte oder ob er sagt, ist alles viel zu riskant. Weil du kaufst ja, vor 20 Jahren bei Netflix, da kaufst du einen Wert, der durchaus auch mal spekulativ, bevor das Unternehmen wirklich groß ist. Also da kann es ja auch sein, dass da vielleicht auch ein Wert dabei ist, der für dich interessant wäre.
Du, ich bin gespannt. Ich werde gleich ein paar vorstellen.
Aber vielleicht, wie wirst du auf solche Werte aufmerksam? Weil Simon ist ja ganz klarer Datenstruktur-Scanner, der sucht sich irgendwelche Werte raus und Nachrichten raus und dann kommt er auf die Idee, was zu machen. Wie gehst du vor, wenn du so eine Perle finden möchtest?
Ja, ich nutze im Grunde auch so ein paar Strategien, wie das im Grunde Simon macht. Du magst so einen Gründer da drin haben als Ankeraktionär, der einen großen Anteil hat, sowas wie der CDS, Eventim-Typ. Mhm. Der Klaus-Peter Schulenberg, der hatte da eine Riesenposition, glaube 70%, und der hat eine Motivation draus, was zu machen aus dem Ding. Wenn du null Aktien besitzt, magst du dein Gehalt kriegen.
Halt ein Arbeitgeber dann einfach nur.
Ja, genau. Und bei Netflix das Gleiche, aber die war dann abgestürzt um 70%. Also ich gucke mir auch tolle Aktien an, die abstürzen um 70%. Auch mal ein Blue Chip, Riesenkrise, Riesenproblem. Dann guckst du dir vielleicht mal an, so eine Bayer-Aktie mit einem Problem oder...
Traust du dich gerade eine Bankenkrise was zu machen?
Ja, warum nicht? Ja, wenn... Also der Staat versucht ja auch die große Krise, dass die nicht noch weiter um sich geht und das hätten wir eine Panik im Bankrun und so. Und der Staat wird dann irgendwann sagen, ja, unterstützt sieht man ja in der Schweiz. Aber du hast auch natürlich ein Risiko und du machst auch mal einen Fehlgriff und das gehört dazu. Und das hat auch eine Susanne Glatten oder Warren Buffett macht mal einen Fehlgriff und die können trotzdem schlafen. Also es ist passiert.
Aber so einen Fehlgriff schmeißt du dann raus irgendwann?
Nee, der bleibt.
Ja. Okay, nicht lachen, es funktioniert bei ihm. Ja. Also jetzt, dann zeig du doch mal, ob da vielleicht so ein Wert dabei ist, wo man sagen könnte, die Story passt auch für einen kritischen Anleger wie ihn.
Ja, die potenziellen Verdoppler, die kommen gleich, aber ich wollte vorher nochmal auf das Thema da Steuern zu sprechen kommen. Weil der Punkt ist wirklich valide und ich habe so gedacht bei meiner Amazon. Ich bin für Amazon, bin ich schon seit einem Jahr komplett bärisch. Ich glaube nicht, dass die Aktie in S&P 500 in den nächsten 5 Jahren outperformen kann. Und eigentlich könnte ich die dann verkaufen und den S&P 500 dafür reinnehmen. Aber das geht nicht aus steuerlichen Gesichtspunkten. Weil wenn ich jetzt meine Amazon-Position verkaufe, ich habe die 2013 gekauft, habe ich eine Steuerbelastung von 25% auf quasi den gesamten Betrag, den ich verkaufe. Und da muss der S&P 500 erstmal diese 25% besser laufen als Amazon. Das heißt, der Gedanke, dass man aus steuerlichen Gründen allein deswegen nicht allzu häufig umschichten sollte bei Investments, der ist total richtig und valide. Also würde mich mal interessieren, Amazon, ja, so ein ganz alter Liebling. Wer würde denn Amazon noch als bullish einschätzen? Also wer glaubt, Amazon wird den S&P 500 in den nächsten 2 bis 3 oder auch 5 Jahren schlagen? Bitte mal Hand einfach hoch. Wo sind die Amazon-Bullen?
Bulle.
Und die anderen, sind die anderen bärisch? Wer ist bärisch? Ah, okay, die meisten sind auch bärisch. Ja, weil ich denke einfach mit diesem E-Commerce, die verdienen da bereits kein Geld mehr. Die verdienen ihr einziges Geld noch mit dem Plattformgeschäft. Also wenn ich auf dem Amazon-Portal bin und ich suche dort nach einem Produkt, bekomme ich zuerst 3 Sponsored Products angezeigt. Und damit verdient Amazon derzeit noch am meisten Geld. Dann haben sie ihr AWS-Geschäft, aber was man hier noch gar nicht so richtig wahrnimmt, die bekommen da eine riesige Konkurrenz von Microsoft, von Oracle, von allen anderen, die haben ihre Technologieführerschaft im Cloud-Bereich verloren. Amazon EWS ist genauso bedeutsam wie es eine Microsoft Azure oder wie Oracle, die anderen können das mittlerweile auch. Und darum werden da die hohen Margen nach und nach zurückgehen. Und das war ja eigentlich einer der Kernwachstumstreiber bei Amazon. Und diese beiden Überlegungen, dass E-Commerce unendlich schwierig wird, wegen dem Direct-to-Consumer-Trend, das ist im Endeffekt die nächste Evolutionsstufe, die wir im Handel gerade sehen. Es hat ja damit angefangen, Amazon hat den Buchhändler kaputt gemacht und jetzt kommen die Hersteller selber, wie Nike, wie Adidas, und fangen an, Amazon, man könnte fast sagen, ein bisschen kaputt zu machen. Weil Nike hasst Amazon natürlich. Die müssen mit Amazon ihre Gewinne teilen. Und darum fangen die immer stärker an, dass sie ihre Produkte direkt über ihre eigenen Online-Shops abverkaufen. Und die haben da Wachstumsraten von 30%, 40%, 50%. Und die fangen auch immer häufiger an, dass sie Produkte für Amazon gar nicht mehr bereitstellen. Und das sind die Schwierigkeiten, mit denen Amazon gerade zu kämpfen hat.
Du sagtest aber gerade selber, du verkaufst sie nicht, weil du halt hoffst, dass der S&P dann doch mittelfristig outperformt wird. Dann musst du doch irgendwelche Lichtpunkte auch noch haben. Sonst, warum hast du die dann noch, wenn du so negativ bist?
Du, Amazon ist ja ein wahnsinnig innovatives Unternehmen, die sehr hohe Ausgaben auch für Forschung und Entwicklung haben. Die haben gute Ingenieure, die haben gute Entwickler. Und es läuft ja meistens so, die haben dann ihre temporären Probleme, die erkennen ihre Probleme ja selber, aber die schaffen es, sich dann regelmäßig neu zu erfinden.
Und das Vertrauen bleibt halt einfach weiter bestehen bei dir. Na gut, ja. Alexa haben sie zum Beispiel vor kurzem ja ganz klar gesagt, die Weiterentwicklung davon werden sie einstellen. Sie merken, ich habe glaube 5 von den Dingern bei mir daheim rumstehen, lass mich verwanzen. Ich habe noch nie irgendwas über dieses Gerät gekauft, aber zum Musik abspielen, zum Hausautomatisierung steuern, ich fühle mich manchmal auf der Enterprise und sage hier, Kaffee an und es funktioniert, es ist toll, aber der eigentliche Zweck von den Geräten wäre nicht eine billige Musikbox, sondern einkaufen mit. Und das haben sie ja relativ lange durchgezogen, dieses Produkt. Mhm. Und jetzt schmeißen sie es mal über den Teppich. Aber ich glaube auch, irgendwann, weiß nicht, Amazon als Apotheke, also nicht, weil sie teuer sind, sondern Apothekenprodukte dort einzuführen, das wäre vielleicht so ein Schritt. Ich glaube, da kann schon noch einiges kommen. Aber auch technologisch sind sie natürlich sehr, sehr stark am Forschen. Und da kann durchaus vielleicht, deswegen, ich habe sie auch im Depot, deswegen, ich muss ja, ganz wichtig, muss ich immer sagen, wenn wir eine Aktie sprechen, die man selber besitzt, muss man es immer ankündigen, ich habe sie auch im Depot, ich habe sie auch noch nicht verkauft, aber wirklich glücklich bin ich momentan auch damit nicht.
Ja, ne, aber so ist es. Gutes Management. Es gibt da jetzt keinen Hinweis darauf, dass die Story auf Sicht von 20 Jahren komplett kaputt ist. Sie haben gerade eine Schwierigkeit. Okay, fangen wir an mit den Aktien, die aus unserer Sicht, also unsere Redaktion, wir treffen uns jeden Donnerstag zur Redaktionssitzung und legen dann auch unsere aktuellen Favoriten fest, in dem Fall für das Tenberger Magazin. Das heißt, wir haben hier Aktien, wo wir glauben, es gibt ein Chance-Risiko-Verhältnis für eine, wo eine, oder es gibt ein Szenario, dass eine Verdopplung auf Sicht von 2 Jahren möglich ist. Und hier haben wir als ersten Kandidaten, haben wir derzeit Rambus ausfindig gemacht. Und ich versuche immer gut zusammenzufassen, wofür man die Produkte einer Firma braucht. Jeder hat es mitbekommen, ChatGPT 4.0 wurde letzte Woche veröffentlicht. Ich denke, jeder wird vermutlich mit dem Chat.OpenAI mal ein bisschen rumexperimentiert haben, was man damit machen kann. Und da findet ja gerade ein riesiger Investitionsboom statt. Alle wollen auf diese Technologie aufspringen. Microsoft stellt sie in der Suchmaschine Bing bereit. Was braucht man, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren und zu betreiben? Man braucht, das ist bekannt, GPU-Cluster von NVIDIA. NVIDIA ist der Top-Technologieführer und es gibt eigentlich keine KI, die jetzt in der Presse gerade ausgiebig diskutiert wird, die nicht auf einem NVIDIA-System trainiert wurde. Aber was man auch braucht, diese wahnsinnig schnellen GPUs von NVIDIA müssen kommunizieren mit den Datenbanken, mit der Speichereinheit. Und zum neuen Nadelöhr wird quasi diese Datenverbindungen, die Kommunikation ermöglichen, zwischen Recheneinheit und zwischen Speichereinheit. Und da hat sich Rambus darauf spezialisiert, dass sie diesen Datenverkehr enorm beschleunigen können. Und damit haben sie jetzt genau das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Und wenn die Firma ihre Technologieführerschaft behält, dann ist unsere Erwartung, dass die Aktie in eine richtig schöne Rallye übergehen kann. Das war unser erster Favorit.
Hardware, Rambus, ich weiß, ich habe Rambus 2000, noch vor der Dotcom-Blase, eigentlich verkauft, weil damals hieß es, Intel wird mit Rambus zusammenarbeiten oder doch nicht. Und da ging es nicht auf, da ging es relativ schlecht in die Presse. Ich war vor kurzem verwundert, dass es überhaupt noch am Markt sind, weil als normaler PC-Kunde kennt man Rambus RAM nicht mehr, weil es wirklich wahrscheinlich eher in den Industriebereich eingesetzt wird. Also da bin ich komplett raus dafür. Ist das so ein Wert, wo du sagst, die Story passt, das könnte laufen?
Die Story ist interessant, aber ich habe die Aktie nicht und habe mich nicht damit jetzt beschäftigt. Ich habe eine Intel zum Beispiel.
Wie lange brauchst du, um von der Story zu hören? Bis du sagst, ne, kaufe ich. Also bist du jemand, der dann so spontan das Handy zückt oder schon sich eine gewisse Zeit auch nimmt, das Unternehmen kennenzulernen? Ganz grob?
Ja, ich will das schon verstehen. Ich lese dann einiges und gucke dann nochmal nach und Geschäftsberichte, Investor Relations. Oft beobachte ich die schon einen Monat lang oder ein paar, ja.
Okay, also nicht aus dem Impuls heraus.
Nö. Gut. Tim, was mich mal interessieren würde, hast du auch ETFs im Portfolio oder hast du
nur Aktien? Also ich habe den S&P 500, der läuft ja eigentlich fantastisch, gell? Ja. Außer das letzte Jahr war schlecht. Gell? Ja. Und dann habe ich noch einen Welt-ETF, aber das ist jetzt nicht so groß im Anteil.
Okay. Ja, der Tim, der schreibt ja für das Aktienmagazin seit Beginn, eigentlich seit der ersten Ausgabe. Und der hat auch so einen schönen YouTube-Kanal, wo er dann quasi immer aus New York berichtet. Und was ich wirklich sensationell fand, war diese Wohnungsvideos, die du mal gepostet hast. Da wurde irgendein komplett neuer Skyscraper quasi gebaut, gell? Ja. Und dann waren oben solche Wohnungen haben sie Wohnungen verkauft, ja. Und das so ein paar besichtigt,
ja? Ja, genau.
Aber da darf ich jetzt ganz neugierig fragen, was kosten die eigentlich?
Gut, das ist das eine, was ich gezeigt habe, das hat 3 Schlafzimmer, das ist groß für Manhattan. Also das ist ja Wahnsinn, das hat 100 Quadratmeter oder so fast. Das würde kosten 3,8 Millionen, aber mittlerweile ist es gesunken, ich glaube, auf 3,4 Millionen. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist, die Aussicht ist der Wahnsinn, aber der Preis auch, ich meine, ja.
Wie groß ist deine jetzige Wohnung? Ich weiß, du bist ja eigentlich ein relativ sparsamer Kerl.
Ja, genau, ich habe kein Auto, ich habe Secondhand-Sachen, ich habe sogar Sachen vom Sperrmüll mitgenommen mal. Die Wohnung jetzt hat so rund 60 Quadratmeter.
Gut, die 40 mehr, die 3 Millionen, das lohnt sich auch nicht mehr.
Normal nicht, nee.
Lass weg. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen, dass man einfach ein paar Eindrücke oder auf Instagram auch aus USA bekommt, gerade in der Corona-Zeit, fand ich halt interessant mal zu sehen, nicht nur von Medien, sondern von dir mal live, wie sieht's gerade aus, was passiert da gerade, nur mal off-topic, auch interessantes Thema, aber kommen wir zurück zu den Aktien. Erste Aktie, Rambus, würde ich sagen.
Ja, genau.
Und mich persönlich kommt vielleicht auf die Watchlist. Ich habe ein Problem mit dir, wenn ich irgendwas zusammen mache. Danach sind immer mindestens 3 neue Aktien auf meiner Watchlist und ich habe noch mehr Schwierigkeiten, die nächste Aktie auszusuchen. Das ist irgendwie ein bisschen negativ.
So soll es sein. Wir bieten Research und das ist ganz wichtig. Wir bieten keine Empfehlungen. Das ist nicht unser Geschäft. Ja. Und gerade Invest ist immer so eine Messe. Da kommen die Leute dann auch an den Stand und sagen, Simon, du hast empfohlen. Sag, was? Ich habe gar nichts empfohlen. Wir bieten ein Börsenmagazin heraus. Wir bieten 6 Börsenmagazine heraus. Wir publizieren jeden Monat 500 Magazinzeiten. Wir sprechen 100 Aktien. Man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass jede der besprochenen Aktien eine Empfehlung darstellt. Nein, das ist nicht so. Wir berichten, wir sind Journalisten, wir stellen Szenarien auf und der Leser möge selbst entscheiden, ob er ein Szenario für plausibel erachtet oder nicht. Aber Tim, dieses Video hat mich echt motiviert, weil ich habe ja immer so diese Gewichtungsfrage. Wie viel Prozent meines Kapitals stecke ich in ETFs, um diese Marktrendite von historisch 9% pro Jahr zu kassieren? Und wie viel Prozent stecke ich in Einzelaktien, um eine Überrendite zu erzielen? Und wenn ich solche Bilder sehe von diesen geilen Wohnungen da in Manhattan für 3,9 Millionen, dann löst es in mir aus, dass ich meinen Aktienanteil dann doch erhöhe, dass ich ein bisschen mehr ins Risiko gehe, um die Chance zu haben, eines Tages mal eine solche Wohnung in Manhattan zu besitzen. Und darum sprechen wir eine weitere Aktie an, von der wir glauben, dass sie Vervielfachungspotenzial haben könnte. Es gab bei Duolingo, letzte Woche eine neue Produktvorstellung und zwar gleich im Anschluss von der Vorstellung von ChatGPT 4.0. Duolingo, wer es noch nicht kennt, das ist so die größte Sprachlernplattform der Welt. Ich glaube, sie haben einen Marktanteil von etwa 60% und man kann mit dieser Plattform wunderbar Sprachen lernen. Ist ein riesiger Markt, etwa 1,1 Milliarden Menschen auf der Welt, so ist die Schätzung, sind gerade in diesen Tagen dabei, eine andere Sprache zu lernen. Und da ist Duolingo der Marktführer. Aber sie haben ein Problem. Wer diese Sprach-App bucht, wer das Abo abschließt, wer die Subscription abschließt, bleibt im Schnitt nur 10 Monate Kunde. Das heißt, die Leute kaufen das und irgendwann haben sie keine Lust mehr auf die Lernlektion und dann kündigen sie. Jetzt hat aber das Duolingo-Management eine sehr interessante Vision. Die wollen das gesamte Bildungswesen quasi langfristig revolutionieren. Die wollen eine Plattform für Bildung jedmöglicher Art anbieten. Und da glaube ich, das wird jetzt auch mit Hilfe von ChatGPT, von diesen neuen Möglichkeiten passieren. Was ich zum Beispiel nie verstanden habe, warum muss jeder Lehrer neu erlernen, wie er den Schülern etwas vermittelt? Jeder Mathelehrer lernt für sich neu, wie bringe ich den Kindern Bruchrechnen bei. Warum? Es muss doch eine perfekte Art und Weise geben, wie man ein Kind Bruchrechnen beibringt und wenn es Fragen zurückstellt, wie man auf diese Fragen antwortet. Und da sind die mit Hilfe von ChatGPT jetzt haben diesen Entwicklungsstrang begonnen. Und zwar, sie haben eine virtuelle Lernpersönlichkeit erschaffen und man kann mit ihr jetzt zum Beispiel wie mit einem Tandempartner eine Sprache lernen. Ich habe diese künstliche Intelligenz, mit der kann ich Englisch sprechen. Sie korrigiert mich, sie setzt die Konversation fort. Das haben sie letzte Woche vorgestellt. Und jetzt ist natürlich hier der große Bullcase, was für diese Wachstumsaktie das i-Tüpfelchen sein könnte. Wenn sie sich jetzt weiter transformieren als Marktführer und sie mit Hilfe der künstlichen Intelligenz das gesamte Bildungswesen ansprechen können, dann steigt der adressierbare Markt natürlich extrem an. Und sie sind auch schon dabei. Sie bieten zum Beispiel an, dass sie für Universitäten Prüfungen machen. Duolingo stellt dann die Multiple-Choice-Prüfungen bereit und liefert die Korrekturen. Und die Unis haben so zum Beispiel bei den Aufnahmeprüfungen eine deutliche Arbeitserleichterung. Und das ist der große Bull-Case für Duolingo, dass sie es schaffen werden, das gesamte Bildungswesen mit Hilfe von diesen neuen Technologien, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, man kann sagen, zu revolutionieren. Duolingo, eine sehr interessante Aktie.
Wie sieht es in der Schule in den USA mit Laptops, Computer und Co. aus? So wie bei uns vor Corona, wie jetzt oder ganz schlimm?
Ja, die Schule, die geht jetzt wieder los, dass du klar in die Präsenz musst. Ja.
Aber wird auch digitale Bildung vorgenommen? Ich meine, deine Kinder, meine, das ist ein Jahr und 8 Monate, weiß ich es nicht. Aber bei deinen Kindern ist ja auch schon in der Schule Thema Computer, IT oder weniger?
Ja, du Richard, das ist komplett auf einem anderen Level, als es noch bei uns war. Also mein Sohn, der ist jetzt in der 4. Klasse, der hat ein Referat machen müssen mit irgendeiner Apple-Software. Die haben iPads gekriegt und ich glaube Book Creator heißt die Software. Mhm. Und die machen dann quasi schon Seminararbeiten mit Hilfe von dieser Software.
Okay.
Also die sind da voll mit dabei.
Also quasi in Deutschland wäre man schon so, dass man sagen könnte, der Schritt dahin wäre zum Teil schon machbar. Und wir haben ja mitbekommen, jeder darf als Lehrer agieren, der halt halbwegs irgendwie gerade Sätze rauskriegt. Da haben wir eh ein ziemlich, ziemlich großes Problem. Könnte also vielleicht auch dazu dienen, dass man da vielleicht ein bisschen unterstützen könnte damit. Natürlich fehlt natürlich, der soziale Kontakt muss auch da sein, egal wie gut dieser virtuelle Gesprächspartner ist, das gehört auch dazu.
Ja, aber weißt du, aber dann können Sie die Lehrer viel besser genau, einbringen.
Das meine ich.
Genau. Es gibt diese virtuelle Persönlichkeit, die erklärt Bruchrechnen in Perfektion. Und wenn der Lehrer merkt, da klappt irgendetwas nicht, ein Kind hat Schwierigkeiten, ja, kann sich ja der Lehrer dann ganz gezielt mit diesem Kind beschäftigen.
Was allerdings kritisch gesehen wird von manchen Lehrern, ist die ChatGPT. Kriegst du eine Hausaufgabe gestellt, könntest du dir eine Frage stellen und lässt dir das schreiben. Gell?
Arbeiten, Bewerbung, das Ding macht alles.
Ja. Klar. Und das ist ein Problem für die Schule. Dann wird das Kind faul, macht nur noch schnell den Eintrag.
Wenn sie die Software richtig beherrscht und da vielleicht hoffentlich die Gehirnkapazität für was anderes aufbringt, wäre es ja schön, aber wahrscheinlich in dem Alter ist es manchmal auch fertig und erlernt. Ist natürlich ein Risiko. Klar, wenn man ein leicht zugängliches, gutes System hat, das wirklich wahrscheinlich auch Doktorarbeiten schreiben kann, aber das macht man auch jetzt schon irgendwie zusammen googeln manchmal, dann wird aber irgendwann hoffe ich auch mal die Software soweit sein als Gegenstück, die vielleicht erkennt, ob das Ding von Hand geschrieben wurde, weil es zu perfekt ist. Auch das ist vielleicht möglich. Also wird schon ein Wettrüsten dazukommen, das kann auch sein. Aber das ist klar, dass für die Schule das schwierig sein wird.
Du, ChatGPT 4.0 kann deinen eigenen Schreibstil kopieren.
Echt, so schlimm kann das Ding hinkriegen?
Okay.
Das ist ein Problem. Beängstigend dann, ja.
Da werden die Möglichkeiten für die Lehrer sehr, sehr eng, das irgendwie herausfinden zu wollen. So, jetzt machen wir mit einer weiteren Aktie weiter. Mit einer weiteren Aktie, von der wir glauben, sie kann sich verdoppeln auf Sicht von 2 Jahren. Und zwar ist das jetzt Steico. Steico, wir, die Tradefox GmbH, wir sind investiert, haben auch jetzt nochmal unsere Position direkt aufgestockt nach der Meldung von Mittwoch, ich glaube Mittwoch. Und zwar hat die EU jetzt eine Sanierungspflicht für alte Gebäude beschlossen. Wer ein altes Gebäude hat, das irgendwelche Dämmstufenanforderungen nicht erfüllt, der muss das jetzt sanieren. Und das sorgt natürlich für eine Sonderkonjunktur bei den Dämmstoffanbietern wie Sto, haben wir als ganz großen Spieler, aber wie auch Steico. Und Steico, die haben sich auf Ökodämmstoffe spezialisiert und konnten damit in den letzten Jahren auch ein sehr überzeugendes Wachstum generieren. Das möchte ich vielleicht noch zeigen. Wir haben hier wirklich einen deutschen Mittelständler, der sich seit 10 Jahren konstant und gut entwickelt, der es regelmäßig schafft, die Umsätze und Gewinne nach vorne zu bringen. So, jetzt muss ich noch eure Nutzung, nee, nicht eure, das ist die Messe Stuttgart. Ja, wenn man an die Börse Stuttgart denkt, dann denkt man, das ist eure Hausmesse eigentlich. Gell? Man hat immer Börse Stuttgart in Verbindung mit, mit der Invest.
Alles richtig gemacht.
Und bei Steico hast du auch den Gründer oder die Familie als Großaktionär. Das war ja bei mir auch bei der CDS Event. Das ist ein gutes Signal, wenn da einer 70% hält. Dann tolle Motivation.
Das ist kein Arbeitgeber, sondern das ist seine Firma.
Das ist seine eigene Firma. Ja. Und das ist mal ein gutes Zeichen.
Haben wir gerade Probleme mit WLAN?
Ja, aber ist nicht so schlimm, dann erzählen wir es einfach. Also Steico kann seit 20 Jahren fast, ja doch, 20 Jahren Umsätze und Gewinne kontinuierlich steigern, sind jetzt in einer temporären kleinen Krise drin, weil das Neubaugeschäft auf dem Immobilienmarkt eingebrochen ist. Aber das ist jetzt diese reizvolle Spannungssituation. Nur weil es Probleme gibt, kam die Aktie so stark zurück. Wenn wir heile Welt haben, dann halbieren sich die Aktien ja nicht. Aber genau das ist bei Steico passiert. Sie hat sich halbiert Und wir glauben, dass nach diesem neuen Gesetzesentwurf, dass man jetzt eine gute Möglichkeit hat, auf eine deutliche Kurserholung auf Sicht von 2 Jahren zu spekulieren. Weil ich denke, spätestens Ende dieses Jahres oder nächsten Jahres wird auch das Neubaugeschäft wieder anlaufen.
Kommt auf die Zinsen an. Wir haben jetzt mitbekommen, in den USA lange Zeit Zinsen erhöhen. Jetzt gibt es Bankenprobleme und plötzlich sind die Stimmen nicht mehr ganz so laut, ob in Amerika die Zinsen erhöht werden. Wir sind noch ein bisschen hinterher in der EZB. Aber wenn man mal sieht, wie die Immobilienfinanzierungszinsen von Anfang des Jahres zu jetzt schon nach oben geknallt sind, ist nachvollziehbar, dass es viele Projekte in der Bauphase schon gibt, vielleicht auch kurz davor, die dann doch Rückzieher machen müssen, weil es extrem schwierig wird. Und ich glaube, ganz ehrlich, in 3-4 Jahren wird es am Kreditmarkt auch richtig rappeln, weil dann viele Häuser umgeschuldet werden müssen, die zu 1-2% finanziert haben. Und wenn wir dann eben nicht bei 1-2, sondern bei 5-6-7% sind, dann kann es am Immobilienmarkt nochmal richtig rappeln, glaube ich, in Deutschland. Und deswegen, ich bin mir nicht so sicher, ob der Bauboom bald wieder nach oben geht. Ich persönlich bin auch ein bisschen Bauboom-bullisch. Aber klar, wenn man halt gesetzmäßig vom Gesetz her die Renovierung vornehmen muss, was natürlich fraglich ist, ob sich jeder leisten kann, das kann auch wieder sein, dass dann Immobilien auf den Markt geschmissen werden, weil sich die Leute nicht mehr leisten können, ist das natürlich ein Thema für die Aktie, die es spricht. Aber insgesamt ist die Baubranche, glaube ich, noch ein bisschen am Zahlen.
Ja. Hier noch ein Gegenargument für das, dass wenn die Kredite in 3 Jahren auslaufen, dann kommt natürlich ein anderer Effekt noch dazu. Du hast den Kredit abgeschlossen vor 2 Jahren zu 1% Verzinsung. Und in 3 Jahren läuft er aus, aber dein Einkommen, dein nominales Einkommen wird jetzt ja auch deutlich steigen.
Hoffentlich gestiegen. Ja, genau. Und du musst natürlich nicht mehr den ganzen Betrag finanzieren, sondern hoffentlich hast du nicht nur 1% getilgt, sondern ein bisschen mehr. Und dann, ja, kann man hoffen, aber ich glaube trotzdem, manche sagen, dass sie ziemlich spitz auf Knopf genäht werden.
Ja, naja, absolut. Das wird für viele ein Problem. Aber die amerikanischen Zinsen waren jetzt auch die letzten Tage deutlich rückläufig. Ja. Die 10-jährigen Staatsanleihen runter von 4% auf 3,5%. Ein sehr großer Absturz. Also das geht jetzt beim Zinsniveau eigentlich wieder in die richtige Richtung, auch für die Baubranche. Ja. Okay, dann stellen wir noch eine weitere Aktie vor. Und zwar eine Aktie, in die wir auch investiert haben. Es handelt sich um Perion Network. Was ist da die Geschichte dahinter? Wir haben uns überlegt, wie können wir von dieser künstlichen Intelligenzrevolution profitieren? Es wird ja überall investiert. Jeder Konzern im Tech-Bereich will jetzt KIs trainieren. Und Microsoft ist hier ein Vorreiter. Sie sind auch ein Vorreiter, weil sie ja mit OpenAI oder weil sie in OpenAI, dem Hersteller von ChatGPT, schon sehr früh investiert haben. Und sie haben jetzt zu dieser Technologie einen bevorzugten, man könnte fast sagen, exklusiven Zugang. Die Suchmaschine Bing wird jetzt um ChatGPT erweitert. Ich nehme an, Sie haben bestimmt schon ein paar Bildschirmausschnitte gesehen, wie das aussehen wird. Und das wird cool. Das dürfte richtig, richtig gut ankommen. Und jetzt lautet die These oder die Kausalkette. Die Suchmaschine Microsoft Bing wird deutliche Marktanteile gegenüber Google gewinnen. Aktuell hat ja, ich glaube, global ist der Marktanteil von Bing ja nur 4%. Und jeder, der über den Microsoft Edge gezwungen wird, dass er auf Bing landet, geht oben Google ein und landet dann sofort wieder bei Google. Und das ist nicht nur ein Scherz, das ist wirklich so. Also die Statistiken, was bei Bing am häufigsten gesucht wird, lautet, Google wird bei Bing am häufigsten gesucht, weil die Leute quasi sofort Flucht ergreifen und zu Google gehen wollen. Aber das kann sich jetzt ändern. Und wenn dann der globale Marktanteil von Bing von 4% auf, sagen wir, 10% wächst, bedeutet das, jeder Prozentpunkt Marktanteilsgewinn sind schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar zusätzliche Werbeeinnahmen für Microsoft. Und der Technologiepartner von Microsoft, der Werbekunden hilft, großen Werbekunden hilft, diese Werbung auf der Suchmaschine klug auszuspielen, ist Perion Network. Eine israelische Firma, die sich auch seit Jahren gut entwickelt, gibt es seit knapp 20 Jahren, steigern auch Umsätze und Gewinne stabil, sind von der KGV-Bewertung noch wirklich im moderaten Bereich. hier KGV für nächstes oder für dieses Jahr erwartet bei 13. Und hier haben Sie die Chance, dass Umsätze und Gewinne durch die Decke gehen. Und durch die Decke ist jetzt keine bildliche Umschreibung, sondern das, doch, ist eine bildliche Umschreibung für das, was wirklich passieren kann. Jetzt ist die Frage, okay, warum? Warum ist diese Aktie angesichts dieser Perspektive deutliche Marktanteilgewinne von Bing? Wird passieren. Relativ sicherer Case. Warum hat die ein KGV von nur 13? Was könnte passieren? Es könnte passieren, dass Microsoft in 2 Jahren die Verträge mit Peer Network kündigt und sagt, hey, wir haben einen anderen Technologiepartner, wir brauchen euch nicht mehr, wir machen das komplett selber. Das ist das Risiko. Und das ist bei diesen Aktien das ungemeine Spannungsverhältnis immer, wenn man diese Überrendite haben möchte, dass man eben auch diese großen Risiken eingehen muss. Wir haben uns entschieden, die Verträge mit Microsoft laufen noch auf jeden Fall noch bis 2024, dass wir sagen, jetzt im nächsten halben Jahr, die Technologie wird eingeführt, Bing wird im nächsten halben Jahr die Marktanteile gewinnen. Die Q3 und Q4-Zahlen von Peer Network dürften sehr, sehr gut ausfallen. Und darum haben wir uns dazu entschieden, die Position jetzt zu eröffnen. Weil wir eben im nächsten halben Jahr das Chance-Risiko-Verhältnis.
Ist sowas für dich, wenn du schon so ein Ereignis in der Zukunft siehst, das so gravierend einschlagen könnte, ist das für dich schon ein Grund zu sagen, dann lieber nicht, weil du willst ja Ewigkeiten halten. Und wenn du jetzt schon weißt, so ein Ereignis könnte kommen, wo man sagen muss, der Markt könnte sehr negativ darauf reagieren. Ja. Die haben wahrscheinlich auch andere Kunden aus Microsoft, hoffe ich mal, für die Firma, weil sonst wäre sie dann komplett weg. Das wäre irgendwie doof.
Ja, sie haben auch andere Kunden, aber das Geschäft hat einen Anteil von, glaube ich, 40-50%. Okay. Also sehr relevant.
Ist auch eine Chance.
Aber ist es so eine Wette, wo du sagst, gehst dann auch sowas mal ein
bewusst? Ja, weil du musst auch Risiken eingehen, weil wenn sie verlängern 5 Jahre oder 10 Jahre und dann geht die Aktie richtig ab. Also okay. Risiko ist super. Warum nicht? Ja. Ja, du hast ja richtig eine Chance mit. Also.
Spannend. Von dir möchte ich deine Gelassenheit lernen. Gell? Hast du dich schon immer gehabt oder ab wann bist du so gelassen?
Schon immer eigentlich.
Tiefenentspannt und gechillt. Er hat sich auch gefreut. Was ist dein Titel für morgen? Krisen sind die...
Riesenchancen, ja.
Ja, also wirklich dann, wenn man sich den Nerv dazu hat und lang genug dabei ist und Erfahrung hat. Ich glaube, wenn jemand ganz frisch dabei ist und dann sagt, die Chance wollte ich gar nicht, dass jetzt eine Krise kommt, weil ich habe ja gerade schon investiert, da ist es natürlich doof. Aber jemand wirklich lange schon dabei ist, und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, lange dabei zu sein. Und ich glaube, da bist du auch einfach lang genug dabei, um zu wissen, man kann gewisse Sachen nicht verhindern, man kann gewisse Sachen auch aussitzen. Und du greifst auch mal einfach, Entschuldigung, ins Klo, weil nicht jede Aktie kann ein Ten-Bagger sein, das ist normal. Und du musst halt eine gute Portfolio-Mischung haben, dann kannst du auch aushalten.
Und wenn du dich aufregst oder, ja, das bringt ja eh nichts, also... Deswegen.
Das würde ich mir auch gerne manchmal sagen können, so ruhig. Aber.
Du kannst nichts dran ändern.
Nee, die Dinge sind ja auch einfach so offensichtlich manchmal. Vorhin war auch jemand am Stand, der hat zu mir dann gesagt, oder hat mir eher erklärt, dass ja der Aktienkauf überhaupt keinen Sinn macht. Man kann ETFs kaufen, ich kann den Markt eh nicht schlagen. Ja, es ist ja alles richtig, aber wenn du das glaubst, warum bist du dann hier, gell? Dann muss man die Zeit der Geistigen verbringen, dass man sich über Aktien informiert auf einer Anlegermesse und dass man sich über Anlageprodukte informiert. Weil wenn ich mich entschieden habe, dass ich nur die normale Marktrendite möchte, 9% pro Jahr, gemessen für 500, dann treffe ich am 1. Januar die Entscheidung, meinen Sparplan einzurichten und mehr muss ich nicht machen. Dann ist mein Zeitaufwand für meine Finanzen 5 Minuten pro Jahr. Mehr brauche ich nicht. Und nur dann, wenn ich glaube, ich möchte mehr Rendite als 9% pro Jahr, nur dann muss ich mich ja mit Einzelaktien überhaupt auch beschäftigen. Ja, Richie, ich sehe, unsere Zeit ist schon bald vorbei. Wollen wir eine kleine Fragerunde machen?
Sind Fragen aus dem Publikum und die 2 Herrschaften hier da? Dann einfach vielleicht mal Handzeichen. Perfekt, danke sehr. Kommt dein Mikro. Es kommt dein Mikro. Es kommt gleich ein Mikro. Sollte an sein, oder? Ist an. Ja. Bisschen leise.
Wo kann man denn Tim im YouTube finden?
Oh, einfach Tim Schäfer schauen und dann findest du mich hier. Und morgen um 12 Uhr.
Hier vorne hört man es noch ganz gut. Und morgen hat er auch noch mal einen Vortrag hier bei uns.
Um 12 Uhr.
12.
Ja, ja, im gleichen Saal. So.
Das ging auch ohne Mikrofon. Tut's jetzt? Perfekt, jetzt versuchen wir mal. Ja.
Ich habe gerade mal einen Blick nach links geworfen, da geht es ja um die C3AI. Und ich sehe, die hat ein sehr hohes KUV fürs nächste Jahr. KUV von, wenn ich es richtig lese, 8,7 von hier. Warum glaubt ihr, dass das gerade ein Top-Pick ist, obwohl sie so hoch jetzt schon bewertet ist und noch defizitär?
Genau, C3.AI, da ziehen wir das Beispiel mit Plug Power in der Wasserstoffbranche. Und zwar, die Idee ist, das Kalkül ist einfach, in dieses Thema KI wird jetzt extrem viel Kapital reinfließen. Es gibt ganz viele Themen, ETFs, die aufgelegt wurden. Das Thema wird überall, es gibt ganz viele Wikifolios. Und als Pure Play ist C3.AI da aktuell mit vertreten. Und da ist einfach eine Erfahrung, die man aus der Vergangenheit kennt, wenn ein neuer Trend gehypt wird und wenn dieser Hype noch jung ist, dann werden diese Pure Plays, die dieses Thema komplett ansprechen, die können dann von diesen Trends wirklich erfasst werden. Und das ist so ein großer Gedanke dahinter. Und da machen sie natürlich auch coole Sachen. Also sie haben Microsoft ja auch als Partner. Sie haben einen sehr erfahrenen CEO, der früher Siebel schon gegründet hatte. Der weiß, wie man Softwarefirmen skaliert. Und man kann sich auf der Website die Produkte anschauen. Da gibt es schöne Videos dazu. Und das trifft den Nerv der Zeit. Sie wollen quasi jede Firma, oder sie wollen das Firmenwissen eines Konzerns einfach zugänglich machen. Sprich, man hat eine, oder wer bei ZF Friedrichshafen im Vertrieb arbeitet und eine Frage hat, hey, lieber Computer, wenn ich jetzt eine neue Turbine verkaufe für ein Schiff, wie teuer wird denn die ungefähr sein und wie lange brauchen wir, um die zu liefern? Solches Wissen in Konzernen ist in irgendwelchen Datenbanken vorhanden, aber da haben in der praktischen Realität die Mitarbeiter keinen Zugriff drauf. Und dieses Problem adressiert C3 und ich denke, sie werden damit gutes Umsatzwachstum zeigen und diese Kombination Umsatzwachstum, Pure Play in einem Hype ist eigentlich erfahrungsgemäß eine gute Kombination.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll oder möchte ja auch das Ganze nicht nur mit bestehenden Datenbanken auslesen, weil da kann man theoretisch zugreifen, aber es geht ja auch viel darum, dass wir haben ein Meeting gehabt, wir haben was besprochen, ja, vielleicht haben wir es gar nicht aufgeschrieben, du genau. Warst nicht dabei und wusstest gar nicht von dem Meeting und du wusstest auch nicht, dass ein Thema dran kam, was dich interessiert und wir könnten nachher unsere Erkenntnisse kurz wohl einquatschen, wir könnten es dann wahrscheinlich kalkulieren, differenzieren, welche Geheimhaltungsstufe für wen es offen ist. Und dann kannst du ja von einer ganz anderen Seite sagen, hey, gibt es irgendwas Neues zu dem Thema? Und du wirst auf den aktuellen Stand gebracht werden. Ich glaube, dafür ist ja auch da eine Vernetzung. Also ich Stuttgart ist kein Riesenunternehmen und trotzdem merke ich manchmal, na klasse, jetzt arbeite ich seit 5 Tagen mit irgendeinem Projekt, einer Aufgabe und der Kollege ist das Thema schon lange durchgegangen. Ich wusste gar nicht, dass der damit was zu tun hatte. Also sowas passiert mal. Ich glaube, je größer Unternehmen, je mehr ineffizient kann durch sowas auch eingespart werden, weil man einfach zentral das ganze Nodal Management zusammenlegen kann einfach.
Tut das sogar das Kernproblem auch in der Unternehmenstheorie. Wie fließen Informationen in Firmen? Das ist ein Kernproblem. Und C3 adressiert hier einfach ein Kernproblem der Unternehmenswelt.
Auch spannend, ja. Aber ja, von der Bewertung her durchaus nicht gerade günstig, definitiv. Ja. Aber wenn man sieht, wo die langfristig herkommen, ich glaube, die haben auch ganz schön Federn gelassen.
Tut es, künstliche Intelligenz war ja bis vor 3 Monaten nur ein Buzzword. Ja. Wenn ich gehört habe, jetzt erzählt mir doch nichts, ihr habt doch keine KI da programmiert. Und es war ja auch so, wenn du irgendeinen Chatbot getroffen hast und du stellst 3 Fragen, die ein bisschen hinaus gingen über eine FAQ, dann hast du keine Antwort mehr bekommen. Das hat sich jetzt erst vor 3 Monaten wirklich komplett geändert. Mhm. Weil du gesehen hast, wir haben jetzt die Technologie, wo eine KI mit Wissen gefüttert werden kann. Und dann kannst du ihr Fragen stellen und sie weiß, was du von ihr möchtest. Und das ist neu.
Cool. Okay, haben wir noch eine Frage? Eventuell aus dem Publikum?
Hallo, erstmal. Ist keine Frage, sondern nur eine Anmerkung. Vielen Dank für die größeren Räumlichkeiten dieses Jahr. an die Börse Stuttgart. Für dich, Richie, es wäre geschickt gewesen, Tim Schäfer in das Programm mit aufzunehmen, wenn er heute da auf der Bühne steht, weil dann wäre es hier explodiert.
Spontan.
Ja, ich bin auch spontan nur hier geblieben, weil ich ihn gesehen habe. Also obwohl Trader Fox natürlich auch spannend ist und das Thema. Danke dafür. Dann wären alle Plätze hier voll gewesen. Wer morgen noch da ist, es wird sehr voll werden, kommt früh. Ja.
Also ich muss das nochmal als Anmerkung dazu. Ich habe 5 Minuten vor dem Termin gewusst, dass er dazu kommt.
Ja, okay, alles klar. Dann,
aber sonst dann klar.
Also sorry, keine Mach Frage.
Nein, absolut richtig. Tim, nächstes Mal sagst du halt vor, dass du mitmachst. Ja. Nein, aber absolut richtig. Ich glaube, er ist immer ganz süß, weil er so ganz bescheiden ist. Och, das sind jetzt alle wegen mir. Aber ja, du merkst, du hast eine gewisse Fanbase, Tim. Und wenn du nicht kennst, einen neuen hast du gefunden, der wird dich demnächst bei YouTube stalken.
Ja, genau.
Okay, wenn jetzt noch Fragen da sind. Da
ist noch. Ich habe noch eine Frage, ja. Und zwar eine Bitte. Könnten wir den nächsten 5 Tenbacker noch fertig machen, damit wir die sehen?
Zeit haben wir nicht, oder? Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, weil der nächste kommt. Also, so. Du könntest ja vielleicht mal kurz durchscrollen.
Nennen die anderen. Sie doch, oder?
Würdest du den nächsten Wert noch kurz nennen? Einmal schnell durchfliegen zumindest, noch schnell.
Ja, das können wir machen.
Und dann müssen wir halt langsam schon den Raum wieder freigeben.
Also wir haben erstens Rambus. Wir haben zweitens Supermicrocomputer. Die Serverinfrastrukturen machen, die derzeit führend sind bei der Leistung pro Watt. Die man, oder die Leistung pro Watt ist ja ein ganz relevantes Kriterium, um Kosten einzusparen. Wir haben Duolingo, haben wir besprochen. Wir haben die C3.ai, haben wir gerade auch kurz angesprochen. Peer Network, habe ich vorgestellt. Steico. Dann haben wir jetzt hier noch Flatex DeGiro. Beim KGV von 9 anbelangt und einen Zinsgewinner. Weil die werden in diesem Jahr vermutlich etwa 65 Millionen allein dadurch verdienen, dass die Leute ihr Geld bei Flatex im Konto haben und Flatex kann das ja aufgrund der positiven Zinsen anlegen. Das heißt, Flatex verdient gerade mit den Einlagen der Kunden Geld und zwar sehr gutes Geld. Also Flatex DeGiro als mit KGV 9 und Zinsgewinner ist wahnsinnig interessant. Nö, das ist eine Formsache, wie es aussieht. Die haben ihre kleine Strafe bekommen von 1 Million, haben einen Katalog bekommen, was sie umsetzen müssen. Und jetzt wird einfach die Geschäftsstruktur basierend auf den Vorgaben quasi umgebaut. Aber dieses Bußgeld von 1 Million Euro dürfte es dann, wie ich es interpretiere, gewesen sein. Palo Alto haben wir als Favoriten bei Cybersecurity. Und zwar führt KI auch dazu, dass die Hackerangriffe deutlich zunehmen. Weil jetzt kann man quasi, früher musste ein Hacker am Computer sitzen, den Angriff selber starten. Jetzt kann das quasi die KI um den Faktor 1000, 10.000 immer stärker automatisiert machen. Und dagegen müssen sich Firmen schützen. Und vor allem, was man hier im Cybersecurity-Bereich auch sieht, diese Aktien fangen an, obwohl es eigentlich Wachstumsaktien sind, dass sie Marktneutralität entwickeln. Wenn der Markt einmal schwankt oder wenn der Markt einmal fällt, dann bleiben Aktien wie Palo Alto inzwischen stabil oben liegen, weil hier einfach ein Geschäftsfeld entsteht, auf das eine Firma nicht verzichten kann. Niemand wird seine Firewalls abschalten, nur weil gerade die Umsätze ein bisschen schwächer ausfallen. Palo Alto. Und dann haben wir noch als letzte Aktie, die wir hier besprochen haben, Hims & Hers, ein sehr kluges Vertriebskonzept für Medikamente. Und zwar, es gibt ja Telemedizin, kam ja neu in den USA auf und es gab sehr viele Anbieter, aber niemand hat es geschafft, überzeugend damit Geld zu verdienen. Hims & Hers ködert die Kunden mit einer Arztsprechstunde, die nur 39 US-Dollar kostet. Der normale Preis in den USA liegt im Durchschnitt, das kannst du vielleicht besser sagen, aber die haben selber gesagt, bei 120 US-Dollar, wenn du den Arzt besuchst.
Kann sein.
Und mit diesem günstigen Preis ködern sie die Leute. Aber was wollen die Leute von den Ärzten? Am Ende vom Tag wollen sie Medikamente verschrieben haben. Und das geht bei Hims & Hers dann ganz einfach. Man nimmt die App, Man sagt, man hat einen Online-Arzt zugewiesen bekommen. Man sagt, klick, ich brauche neue Medikamente. Dann sagt der Arzt, ja, geht klar. Und dann bekommt man die zugeschickt. Also was die gebaut haben, ist quasi ein komplett innovatives Vertriebsmodell für Medikamente. Ja, das waren die Aktien, die wir letzte Woche besprochen haben, dass wir sie aktuell für sehr aussichtsreich halten.
Das ist noch kleine Werbung in eigener Sache. Muss man jetzt bis nächstes Jahr auf den Invest warten, um das Ding zu kriegen, oder wo kommt man daran?
Auf aktien-markt.de, da gibt es das Tenberger Magazin, kann man bestellen. Ich denke mal, Pflichtlektüre für alle, die sich für spekulative Aktien interessieren.
Dann vielen Dank dir. Vielen Dank, dass du so spontan dazugekommen bist. Nächstes Mal müssen wir es auf jeden Fall mit Edding irgendwo noch draufschreiben. Hast du recht gehabt. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem weiteren Vortragsprogramm.